Hi und herzlich willkommen zur Hochschulkiste. Deine Abschlussarbeit steht an und die Nervosität steigt. In dieser Folge geht es um die häufigsten Sorgen rund ums wissenschaftliche Schreiben und wie ihr diese meistern könnt. Gemeinsam mit Stefanie Bär von der Hochschulbibliothek sprechen wir über typische Ängste. Von den ersten Herausforderungen vor der eigentlichen Anmeldung und dem Start der Arbeit, über Schreibblockaden und die Literaturrecherche bis hin zur heißen Phase kurz vor der Abgabe. Ihr bekommt wichtige Tipps mit auf den Weg und lernt hilfreiche Angebote der Hochschulbibliothek kennen, damit ihr bestens auf die Herausforderung Abschlussarbeit vorbereitet seid. Klingt spannend? Dann bleibt dran, wir klären eure Ängste gemeinsam. Ja, und damit nochmal hallo und willkommen zur Hochschulkiste. Ja, Thema Angst vor der Abschlussarbeit kennen vermutlich viele Studierende, aber keine Panik, denn wir wollen ja heute über diese Ängste sprechen und auch über Tipps und Angebote der Hochschule, die dabei helfen. Ich sitze natürlich nicht allein hier, sondern ich habe Stefanie Bär von der Hochschulbibliothek vor mir sitzen und damit erstmal hallo Stefanie, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo und danke für die Einladung.
Sehr gern. Bevor wir dann so richtig ins Thema starten, würde ich sagen, kannst du dich gerne mal kurz vorstellen, deinen Hintergrund und so deine Arbeit hier an der Hochschule?
Ja, mein Name ist Stefanie Bär und ich arbeite seit Dezember 2019 in der Bibliothek der THA und bin seit 2020 Teil des Schulungsteams. Davor habe ich versucht, Lehrerin zu werden, was mir aufgrund einer Mathe-Note im Examen nicht gelungen ist und das zweimal, um genau zu sein. Deshalb beschloss ich, meiner Leidenschaft nachzugehen und habe dann erstmal eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht, was leider im Anschluss ziemlich brotlos war, weil eben keine Arbeitsplätze in Aussicht waren. Und dafür habe ich aber dann einen Arbeitsplatz hier an der Hochschule in der Bibliothek ergattert und habe dann erstmal angefangen in Teilzeit mit 16 Stunden zu arbeiten und habe mich dann so ein bisschen hochgearbeitet und habe dann im Jahr 2021 beschlossen, es nochmal zu wagen und habe dann ein Fernstudium an der Fernuni Hagen neben der Arbeit angefangen. Und habe dieses Jahr tatsächlich auch meine Bachelorarbeit im Fach Bildungswissenschaften mit Schwerpunkt Mediendidaktik geschrieben und auch erfolgreich beendet sozusagen, genau. Und jetzt im Oktober habe ich meinen Masterstudiengang auch im Fach Bildungswissenschaften angefangen, auch mit Schwerpunkt digitale Medien. Genau, und sowohl das Wissen aus meinem ersten Studium als auch das, was ich jetzt lerne, kann ich in meiner Arbeit im Schulungsbereich einsetzen. Und jetzt leite ich sozusagen gleich über mit dem, was ich gerade mache. Wir bieten eben neben den klassischen Bibliothekseinführungsveranstaltungen auch Kurse zum wissenschaftlichen Arbeiten an, eben wie Recherchieren, Zitieren und Literaturverwaltung. Und für die Studierenden ab dem 5. Fachsemester wird der Kurs How to Bachelorarbeit speziell zur Vorbereitung auf die Abschlussarbeit angeboten. Und ein weiterer Vorteil ist, dass ich mich oft den Studierenden da sehr nah fühle. Und viele merken das auch, weil ich eben oft unbewusst in das Du fall. Das liegt eben einfach daran, weil ich selbst in der Studierendenrolle stecke. Und da verwischen sich die Grenzen so ein bisschen von der Lehrendenrolle hin zur Studierendenrolle.
Ja, das passt ja, weil ich habe tatsächlich ja auch, haben wir vorhin dann ja auch schon geklärt, die Bachelorarbeit dieses Jahr noch geschrieben. Heißt, wir beide sind da noch relativ nah selber dran. Was für Erfahrungen haben Sie in der Arbeit mit Studierenden und wissenschaftlichen Arbeiten so sammeln können bis jetzt?
Also wir machen in der Regel so zweierlei Erfahrungen. Zum einen gibt es Studierende, die sind schon ganz super fit in Sachen wissenschaftlichem Arbeiten und besuchen unsere Kurse trotzdem, um sich zu vergewissern, dass sie auch wirklich alles richtig machen. Zum anderen gibt es Studierende, die sich mit dem Thema erst auseinandersetzen, wenn sie es wirklich brauchen und dann merken, dass es eigentlich auch Zeit braucht, sich da einzuarbeiten und dass es nicht auf Knopfdruck geht. Und da entsteht häufig Panik und Unsicherheit. Und wenn dann noch eine gewisse Unstrukturiertheit in den Unterlagen und Arbeitsmaterialien dazukommt, dann ist es Chaos eigentlich perfekt. Das Spektrum reicht also von motiviert bis hin zu, wofür brauche ich das denn überhaupt? Von ich nehme mir die Zeit hin zu, ich habe dafür keine Zeit, geht schon irgendwie auch so. Teilweise ist da auch eine Einschätzung ganz schwierig, da in den Zoom-Veranstaltungen nur schwarze Kacheln zu sehen sind und wir ja auch keinerlei Ergebnisse sehen. Wir wissen nie, ob und wie die Studierenden die Inhalte, die wir vermitteln, auch anwenden.
Durch den Kurs How to Bachelorarbeit bin ich auf Sie so gestoßen, weil ich das wie auch viele Studierende, leider erst zu spät auf den Kurs aufmerksam wurde, als ich mitten in meiner Schreibphase war. Was für Anfangsprobleme von Studierenden erleben Sie da im Gespräch mit den Studierenden, die typisch sind, bevor es eigentlich zu der eigentlichen Anmeldung der Arbeit kommt?
Ich möchte diese Frage kurz was vorwegnehmen. Und zwar, man muss immer im Hinterkopf haben, dass jede Bachelorarbeit so ganz individuell ist. Als ich den Kurs erstellt habe, bin ich auf Dokumente der Fakultäten gestoßen und jede Fakultät wollte in den Details irgendwie ein bisschen was anderes haben. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich denn jetzt einen allgemeingültigen Kurs erstellen, den sich alle Studierenden anhören? Das ist ja eigentlich fast unmöglich und es blieb mir im Grunde nichts anderes übrig, als zu sagen, hey Leute, wir geben hier Richtwerte, achtet auf die Vorgaben der Fakultät oder des Betreuers, der Betreuerin. Das mag vielleicht im ersten Moment unzufriedenstellend sein, aber ich hätte den Kurs sonst 5 Stunden lang machen müssen, um alle Sonderfälle mit einzubauen. Und das tut sich ja ehrlicherweise ja niemand an. Wir haben also fakultätsspezifisch Vorgaben und wir haben auch ganz individuelle Voraussetzungen auf Seiten der Studierenden. Also schreiben diese eher eine theoretische Arbeit oder machen sie einen Versuchsaufbau, schreiben sie im Unternehmen, studieren sie berufsbegleitend in Vollzeit und Teilzeit und so weiter. Deshalb ist es so schwierig, auch Pauschalantworten auf viele Fragen zu geben. Ein Anfangsproblem ist zum Beispiel, wann melde ich meine Bachelorarbeit eigentlich an? Wann beginne ich mit dem Schreiben? Wie finde ich das richtige Thema? Wie finde ich den richtigen Professor für mein Thema? Was muss ich beachten, wenn ich im Unternehmen schreibe? Und so weiter. Also solche Anfangsprobleme stellen sich in der Regel häufig.
Und warum haben aus Ihrer Erfahrung dann so viele Studierende Angst vor der Abschlussarbeit?
Also für die meisten Studierenden ist es die erste umfangreiche wissenschaftliche Arbeit, die sie schreiben müssen. Die Studierenden aus der sozialen Arbeit oder aus der Wirtschaftspsychologie schreiben bereits in den ersten Semestern Hausarbeiten, aber gerade in den technischen Studiengängen oder der Informatik ist wissenschaftliches Schreiben eher weniger gefordert während des Studiums und da ist die Bachelorarbeit mit einem relativ großen Umfang doch eine Herausforderung. Und wenn man die erste Recherche durchgeführt hat, merkt man erst, wie viel Literatur es eigentlich gibt, wenn man nicht gerade ein sehr spezielles Randthema wählt. Und sich da dann durch die Masse durchzuwühlen und von einer Referenz zur nächsten sich zu hangeln, da kann man schnell überfordert sein. Und vor allem, wenn man das Kriterium Aktualität mit berücksichtigt. Man nimmt ein Buch zur Hand und findet ein tolles Zitat und stellt nur wieder fest, dass es bereits von einem anderen Autor oder einer Autorin zitiert wurde. Also recherchiert man die Primärquelle. Und so verbringt man unfassbar viel Zeit mit der Nachrecherche von Primärquellen. Das hat mich auch schier wahnsinnig gemacht und mir ein riesiges Literaturverzeichnis eingebrockt, aber da muss man halt leider am Anfang einfach mal durch. Jetzt habe ich ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert und ich kann beruhigen, in technischen Studiengängen ist es nicht so schlimm. Aber auch da wird es an der einen oder anderen Stelle einfach passieren, dass man in wissenschaftlichen Fachzeitschriften zum Beispiel einfach Literatur nachrecherchieren muss. Zitation ist das eine, die Unkenntnis von Recherchetools das andere. Einige googeln vielleicht noch oder nutzen Google Scholar, aber wir haben halt wirklich gute Fachdatenbanken, die wissenschaftlich relevante Fachliteratur liefert. Und wenn man die nicht nutzt, kann die Recherche halt durchaus auch anstrengend werden. Ich denke, viele Ängste entstehen halt einfach auch aus Unsicherheit und dass zum Zeitpunkt der Abschlussarbeit das notwendige Handwerkszeug einfach noch nicht zur Verfügung steht, weil man halt einfach im Laufe des Vorstudiums, bevor die Abschlussarbeit ansteht, sich das nicht zurechtgelegt wurde.
Kann ich auch zumindest aus eigener Erfahrung so bestätigen. Ich habe im Laufe meiner Bachelorzeit auch eigentlich gar nicht so viele Berührungspunkte mit wissenschaftlichen Schreiben gehabt und ja, da ist eben dann diese Angst, wenn man dann vor dieser Abschlussarbeit steht und das erste Mal tatsächlich so richtig damit konfrontiert wird, doch ein bisschen überfordernd. Wie fängt man denn dann am besten sowas an und wann sollte man damit starten?
Genau, da kann man jetzt eigentlich direkt aufgreifen. Eigentlich fängt man an, indem man bereits in den Semestern davor, also vielleicht so 1 bis 2 Semester davor, vor der Abschlussarbeit sich in die Recherchetools einarbeitet, damit man bereits weiß, wo finde ich eigentlich relevante Literatur zu meinem Thema. Auch nicht verkehrt ist, sich kurz vorher über den gewünschten Zitationsstil zu informieren und mal zu gucken, hey, wie ist das mit dem Zitieren überhaupt und wie funktioniert das? Das reicht, wenn man das kurz vor Beginn der Bachelorarbeit macht, aber vielleicht, naja, mal zu schauen, wie läuft das, wie ist es mit der Interpunktion und gibt es da vielleicht Sonderregelungen? Genau. wenn man es zu weit vorher macht, vergisst man es vielleicht wieder. Also man muss ja immer so ein bisschen Maßstab finden, genau. Was auch nicht schadet ist, wenn man bereits weiß, dass man, wenn man Auswertungen machen muss oder spezielle Programme braucht, sich die da auch schon mal anzugucken und reinzuarbeiten. Also zum Beispiel, wenn man statistische Auswertungen macht, wenn man SPSS braucht oder mit R arbeiten muss, dass man da schon weiß, wie man die programmiert oder wie man die zu handhaben hat. Genau. Sollte man das erst machen, wenn die Bachelorarbeit ansteht oder die schon angemeldet hat, ja, dann hat man ein gewisses Zeitproblem, denke ich, genau. Ja, und dann verliert man sehr viel Zeit. Das ist halt ungünstig. Es ist immer gut, wenn der Werkzeugkoffer, so nenne ich das immer, fertig gepackt ist und man loslegen kann und nicht erst anfängt zu packen, wenn man eigentlich schon an der Baustelle steht, bildlich gesprochen. Auch über technische Geräte sollten wir kurz sprechen. Wir empfehlen, nur mit Geräten zu arbeiten, mit denen man sich halt auskennt und die einem für den gesamten Bearbeitungszeitraum zur Verfügung stehen. Denn sollte man das Gerät wechseln und dann zum Beispiel, also es ist nur ein Beispiel, verschiedene Word-Versionen auf den Geräten sein, kann es halt sein, dass das komplette Layout verändert wird und dass einem das komplette Dokument crasht. Und das ist halt einfach scheiße, weil man dann nur mit Formatieren beschäftigt ist. Und das frisst halt unfassbar viel Zeit. Und man ärgert sich dann wirklich. Das Rechenzentrum hat jedem Studierenden ein Z-Laufwerk eingerichtet, was halbstündlich und täglich und monatlich Sicherheitskopien macht. Und mit der VPN-Verbindung kann man auch von daheim aus zugreifen. Und man sollte dieses Laufwerk gerade bei der Abschlussarbeit nutzen. Und bitte, bitte, bitte auf USB-Sticks verzichten. Wir haben wirklich Dramen in der Bibliothek schon gehabt, weil die USB-Sticks verloren gegangen sind. Also dieses Z-Laufwerk steht wirklich jedem Studierenden zur Verfügung. Das hat, ich weiß gar nicht, 50 GB Speicherkapazität. Also unerschöpflich. genau, und wenn Sie in der oder wenn ihr in der Bibliothek Bücher runterladet, dann kann man die dann dort abspeichern und von daheim aus über die VPN-Verbindung zugreifen. Die sind dort abrufbar und das ist wirklich praktisch. Und warum nicht nutzen, wenn es einem einfach zur Verfügung gestellt wird? Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Wir sagen es in den Einführungsveranstaltungen im ersten Semester und man vergisst es immer sehr leicht, aber wirklich nutzen. Also kurzum, um es nochmal zusammenzufassen, am besten seinen fertigen Koffer zu Beginn der Bachelorarbeit schon mitnehmen.
Gibt es auch Angebote oder Beratungen von der Hochschul-BIP, die zum Beispiel bei der Themenfindung unterstützen könnten?
Genau, also wir bieten ja in der Regel Einzelberatung an. Allerdings ist es halt für die Themenfindung ratsamer, sich in der Fakultät oder auf Moodle in den speziellen Studiengängen zu informieren. Welche Seite ich auch empfehlen kann, ist zum Beispiel partnerderwissenschaft.de. Dort kann man sich umschauen, gerade wenn man mit einem Unternehmen zusammenarbeiten will, da stellen Unternehmen Themen aus, wo man die Bachelorarbeit schreiben kann, wo man dann eben in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen schreiben kann. Und genau, dort kann man sich einfach umgucken und weil wir sind einfach zu wenig in der fachlichen Tiefe, als dass wir Themen vorschlagen könnten und da ist es einfach ratsamer, sich an potenzielle Betreuer oder Betreuerinnen zu wenden oder eben schwarze Bretter der Fakultäten sind einfach auch immer ganz gut, wenn man sich da mal umguckt oder direkt eben an die Betreuer wenden.
Und ein wichtiges Thema ist ja auch die Organisation oder das ganze Zeitmanagement für sich im Überblick zu haben. Gibt es da Tools, wo du empfehlen würdest?
Also wir empfehlen an sich immer keine speziellen Tools, weil jeder mit etwas anderem gut arbeitet. Aber an der TAA haben wir schon gehört, dass manche Studierende mit MS Project arbeiten. Manche arbeiten mit Excel gut. Hauptsache, man betreibt Zeit- und Projektmanagement, das ist einfach wichtig irgendwie. Es gibt Leute, die sind super diszipliniert und die machen das einfach so aus dem FF. Kann man machen. Es gibt einige, die brauchen das einfach und da ist es einfach ratsam, das zu machen. Auch Literaturverwaltungsprogramme können ein gewisses Maß an Aufgabenverwaltung übernehmen, Citavi zum Beispiel und auch Zotero bis zu einem gewissen Maß. Genau. Für manche reichen aber auch Kalendereinträge oder einfache Tabellen. Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich und individuell. Wie gesagt, wichtig ist aber, dass man sich wirklich auch einen Plan macht und alle relevanten Termine einträgt. Und ganz wichtig, dass man eben auch Puffer einbaut, weil man durchaus mal Hänger haben kann und es Zeiten gibt. Da hat man schlichtweg auch mal keine Lust oder ist krank oder manchmal geht auch einfach nichts mehr. Da ist der Kopf voll oder leer, die Bücher liegen vor einem oder das PDF ist offen, aber die Buchstaben verschwimmen und man kapiert irgendwie gar nichts mehr. Dann ist es Zeit für eine Pause. Solche Zeiten muss man einplanen und ist vielleicht nicht schön im ersten Moment, aber ab und zu sollte man den Kopf einfach mal freikriegen und am nächsten Tag geht dann vielleicht auch wieder was. Ich weiß nur, wie ich eines Tages im Frühjahr in der Küche stand und sagte, ich schaffe das nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht und war den Tränen nahe und hätte einfach alles hinschmeißen wollen. Und da war einfach der Zeitpunkt da, wo ich einfach mal eine Pause machen musste, weil da war ich komplett blockiert und ging einfach nichts mehr. Ja, irgendwie habe ich es dann doch geschafft, ja. Aber solche, da kann man einfach nicht drüber. Wenn die Blockade da ist, dann ist sie da und da kann man auch nichts erzwingen. Genau. Aber die Zeit ist einfach weg und da muss man halt dann gucken, dass man sie irgendwo anders wieder reinholt. Ja, ja, da muss man einfach kurz innehalten und dann wieder aufstehen und weitermachen. Wichtig ist, dass man da dann nicht den Mut verliert und ja. Aber eben für solche Zeiten ist der Zeitplan einfach gut und dass man solche Puffer eben einbaut in diesen ganzen Prozess. Wenn man alles nach hinten schiebt und immer schön prokrastiniert und dann diesen Berg am Ende hat und dann keine Zeiten mehr für sowas hat, dann wird es natürlich schwierig.
Weil ich glaube auch, dass so Thema Prokrastination vor allem dann kommt, wenn man vielleicht sich nicht so ein Zeitmanagement selber vielleicht so kleine Zwischenziele eingeplant hat, dass das dann leichter zu Prokrastination führen kann. Und stimmt, ist natürlich kein Geheimnis, es wird während der Phase von der Abschlussarbeit Downs und Ups geben. Deswegen da eben auch ja immer mal Zeiten einplanen, um vielleicht nochmal runterzukommen, vielleicht mal einen Tag, ein, zwei Tage, vielleicht ein bisschen Abstand davon zu gewinnen. Aber dann irgendwann kommt dann so die Phase, wo man denkt, langsam müsste ich dann doch anmelden. Wann würden Sie sagen, sollte man die Arbeit dann anmelden?
Genau, auch das kann man nicht so ganz pauschal sagen, aber so der ganz grobe Richtwert ist, wenn man den oder die Erstprüferin hat, die Sache mit dem Unternehmen geklärt hat, da die Unterschrift zur Anmeldung notwendig ist, also falls man im Unternehmen schreibt, das Exposé durchgewunken ist, also ich empfehle wirklich jedem, ein Exposé zu schreiben, ich komme später nochmal drauf zurück, das Thema abgesegnet ist und man natürlich alle ECTS-Punkte vorweisen kann, das ist ganz klar. Und damit hat man dann eben bereits auch die erste Recherche erledigt, sich ins Thema eingelesen, man hat einen guten Überblick und eine erste Gliederung. Und wenn dann privat und oder beruflich viel los ist, kann sich auch der Anmeldetermin nochmal natürlich nach hinten verschieben, aber im Regelfall hat man da schon mal einen guten Stand und kann anmelden.
Und da eben, wir haben es ja vorher schon gehabt, das ist immer von Studiengang teilweise, Fakultät immer unterschiedlich. Am besten da Betreuer nachfragen oder irgendwie bei den Sekretariat nachfragen. Die helfen euch dann da weiter, dass dann auch bei der Anmeldung selber alles glatt läuft. Dann sind wir sozusagen an diesem Punkt, die wissenschaftliche Arbeit ist angemeldet, die Abschlussarbeit ist angemeldet und dann beginnt ja so der Hauptprozess von Schreiben und Recherche. Was sind da deiner Meinung nach so die typischen Ängste von Studierenden während dieser Schreibphase?
Genau, wir hatten es ja vorher schon, die Ängste, die hängen eben stark vom vorhandenen Handwerkszeug ab tatsächlich. Also das heißt, vom Methodenkoffer. Habe ich mir einen Zeitplan gemacht, der mir Struktur gibt? Kenne ich meine verschiedenen Recherchetools? Arbeite ich mit Literaturverwaltung und kenne ich meine Zitierstilvorgaben? Also ich sage mal so, wenn ich das alles habe, habe ich einen guten Grundstock und brauche mir eigentlich relativ wenig Sorgen machen. Aber trotzdem, eine Angst ist zum Beispiel, zu meinem Thema gibt es nichts. Diese Angst ist in mindestens 99% der Fälle unbegründet. Ich habe meine Kollegin nochmal gefragt, kann ich 99% sagen? Und sie sagt so, naja, 99% ist eigentlich zu wenig. Ja, warum? Weil es tatsächlich, selbst bei Randthemen kann man so unfassbar viel Literatur finden. Also es wird so viel publiziert, auch Open Access und alles. Das Problem liegt eher nicht darin, dass man gar nicht, dass man nichts findet, sondern das Problem liegt eher darin, dass man gar nicht alles lesen kann, was es alles gibt. Und dann ist es eher wichtig zu gucken, was ist eigentlich relevant, was ist das Aktuelle und entspricht das, was ich gefunden habe, den allgemeinen wissenschaftlichen Gütekriterien? Ja, wenn man in klar wissenschaftlichen Datenbanken sucht, ja. Wenn ich bei Google suche, sollte ich es erstmal nochmal prüfen. Also genau, da ist oft eben dann der Punkt, kenne ich meine Recherchetools. Eine weitere Befürchtung ist, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Diese Angst vorm leeren Blatt, die ist nicht unbegründet. Gerade für diejenigen, die eben noch nie so richtig wissenschaftlich gearbeitet haben, ist der Einstieg eben oft schwer. Also es hilft tatsächlich, wenn man ein Exposé verfasst hat, denn dieses enthält ja schon Inhalte, die in der Einleitung verwendet werden können, dann ist das leere Blatt schon gar nicht mehr so fürchterlich. Die Grobgliederung steht auch schon fest und dann sind die ersten Seiten bereits mit Text gefüllt und es erleichtert den Einstieg ungemein. Deshalb nochmal, ich empfehle wirklich jedem, ein Exposé zu verfassen. Die erste Literatur ist schon ein bisschen zitiert und man hat eigentlich schon die Relevanz, die wissenschaftliche Relevanz für das Thema begründet und man hat so ein bisschen, man ist schon ein bisschen so eingegroovt, würde ich sagen, in das Thema. Man kann tatsächlich die Zeilen, die man im Exposé verfasst hat, für die Einleitung schon ein bisschen recyceln, nenne ich es mal. Genau, also man kann das schon wieder verwenden. Man muss es vielleicht noch ein bisschen umformulieren, dass es sich so ein bisschen schön einfügt. Man muss es noch mal ein bisschen verlängern vielleicht. Genau, also das heißt, das Exposé ist überhaupt keine Zeitverschwendung. Genau, und es kann eben einigen Studierenden helfen, da so ein bisschen in das Schreiben reinzukommen. Genau. Einige Studierenden geht es beim Schreiben so, dass sie beim vielen Zitieren eher den Eindruck gewinnen, sie würden abschreiben, aber tatsächlich ist es ja so und man sieht es auch häufig in der Fachliteratur, dass man gerade zu Beginn sehr viel auf theoretisches Fremdwissen aufbaut und da bleibt das viele Zitieren eben nicht aus. Wichtig ist, dass man die verschiedenen Meinungen ja mehr oder weniger moderiert und in seine eigene Argumentation einbaut und gegebenenfalls verschiedene Meinungen diskutiert. Es geht nicht ums Abschreiben, sondern darum, die Meinungen anderer dazu zu verwenden, seine eigene Argumentation zu stützen. Und Sie haben es bestimmt schon in den verschiedenen Fachliteraturen so gesehen, dass man ständig diese Kurzbelege oder Fußnoten sieht und dann denkt sie, hallo, jetzt muss ich die Primärquellen so, ja klar, aber ich habe ja schon gesagt, es gibt so viel Literatur und man kann ja kaum einen Satz schreiben, ohne dass irgendwer anders das schon gesagt hat. Also, und genau darum geht es. Bis man dann selber mal zu einem Conclusio kommt, dauert es einfach.
ist eben der Weg dahin. Ja. Und das stimmt auch. Am Anfang meint man irgendwie, oh, ich finde gar nichts. Und irgendwann kommt man in so eine Schleife, dass man eher fast aufpassen muss, dass man sich dann nicht verliert, wenn man immer mehr Literatur dann findet.
Ja.
Ich glaube, auch ein wichtiger oder so eine große Herausforderung für die meisten ist eben, diesen roten Faden in der Arbeit zu finden. Wie strukturiert man die Arbeit, um eben diesen roten Faden beizubehalten?
Ja, das ist ziemlich witzig, weil ich predige im Kurs immer, arbeitet von oben nach unten. Tatsächlich habe ich jetzt von einer ehemaligen Studentin gehört, dass sie fast daran verzweifelt wäre, weil sie versucht hat, das genau so zu machen. Sie hat dann auf sich vertraut und dann an verschiedenen Punkten der Bachelorarbeit gearbeitet und das Ganze dann erfolgreich zum Abschluss gebracht. Und ich habe auch was dazu gelernt. Ich denke, es hängt auch stark davon ab, in welchem Studiengang man sitzt. In einem geisteswissenschaftlichen Studium, wo die Punkte doch stark argumentativ aufeinander aufbauen, ist es eher sinnvoll, von oben nach unten zu arbeiten. In einem technischen Studiengang braucht man es eher vielleicht nicht. Und da ist es unter Umständen egal, ob man erst den praktischen Teil macht und dann den theoretischen. Vielleicht müsste man eher sagen, je nachdem, was zuerst ansteht, wird bearbeitet. Und wenn man an einem Kapitel eine Totalblockade hat, erst mal liegen lassen und woanders weiterarbeiten. Sie sehen oder ihr seht, es ist oft sehr individuell, aber grundsätzlich ist es sinnvoll, eine gewisse Struktur beim Arbeiten zu haben. Das erleichtert es, den Überblick zu behalten. Aber man kennt seine eigene Arbeit und ich denke, wenn man auf sich selber vertraut und sagt, okay, der Punkt ist jetzt wichtig, ich komme jetzt nicht weiter, dann gehe ich zu einem anderen, dann sollte man das für sich gut entscheiden können. Mhm. Struktur ist wichtig, aber es ist nicht in Stein gemeißelt.
Heißt dann auch irgendwie so eine individuelle Entscheidung und nicht, ich habe das und das gehört und jetzt strikt dran halten und daran dann am Ende noch zu verzweifeln.
Nein. Ihr seht, ich lerne ja auch was. Ja.
Genau, wir hatten ja schon Recherche, das Thema. Wie ist da so das Vorgehen für die dann intensive Recherche, die ja dann so nach der Anmeldung beginnt?
Also eine Suchstrategie festlegen wäre gut. Der Untersuchungsgegenstand sollte klar sein und zumindest das, was das Thema in den Unterpunkten oder in der Gliederung bearbeitet wird, sollte auch klar sein. Also wenn man das Exposé hat, hat man ja schon die Grobgliederung. Genau. Das heißt, wir haben einen gewissen Pool an Suchbegriffen und wir empfehlen ja auch immer Mindmaps, aber wie gesagt, ob jetzt Mindmap oder Grobgliederung, völlig egal. Und hier ist eben auch der Einsatz von KI-Tools möglich, wer gerne mit KI arbeitet, für ein ausführliches Brainstorming von Suchbegriffen oder wie gesagt mit dem Exposé arbeiten. Gut wäre es, wenn man jetzt für sein Fach geeignete Datenbanken und Fachzeitschriften schon kennen würde. Einige Publikationen gibt es ja schon auch Open Access. Über wissenschaftliche Suchmaschinen wie die Base kann man diese auch gut finden. Der Bibliothekskatalog findet Bücher vor Ort oder über die Fernleihe kann man sich eben auch Bücher oder Kopien von Fachzeitschriften Bayern und deutschlandweit kostenfrei bestellen. Und im Idealfall hat man vorher auch den Crashkurs Recherche besucht oder sich über den Moodle-Kurs Information Literacy Recherche weitere Informationen angeschaut. Wir haben dort ein umfangreiches Portfolio an Selbstlernmaterialien zusammengestellt. Es hilft auch, und das empfehle ich auch immer, die Literaturverzeichnisse in den Publikationen, die man wirklich gut findet, sich die anzuschauen, weil die haben meistens auch gute Referenzen, die auch nochmal wie im Schneeballsystem einfach nochmal Literatur, die man sammeln kann. Genau, und irgendwann schaut man aus dem Haufen an Literatur einfach nicht mehr raus. Genau, denn Sie dürfen nicht vergessen, Sie zitieren ja auch immer die Primärquellen. Und das heißt, wenn Sie in Ihrer Publikation etwas lesen, was bereits zitiert wurde und das finden Sie gut, dann machen Sie sich auf die Suche nach dieser Quelle und immer so weiter. Also ich kann es nur noch mal wiederholen, das Problem ist nicht, keine Literatur zu finden. Und wenn man gerne mal in andere Abschlussarbeiten hineinschauen möchte, in Opus, unserem Hochschulschriften-Server, sind einige Abschlussarbeiten veröffentlicht. Jeder Studierende hat da auch die Möglichkeit, seine eigene Abschlussarbeit zu veröffentlichen. Voraussetzungen und Ansprechpartnerinnen gibt es auf unserer BIP-Website, Stichwort Opus für Studierende.
Und was ja auch vielleicht ein Punkt ist, der sehr hilfreich sein kann, wenn man es denn anwendet, Tools für die Literaturrecherche. Ich habe schon so ein bisschen Citavi vorher rausgehört, aber was für Tools empfehlen Sie denn da für die Literaturrecherche?
Also wir empfehlen für die Abschlussarbeit ein Literaturverwaltungsprogramm zu nutzen und sei es nur, damit man am Ende ein astreines Literaturverzeichnis im gewählten Zitationsstil herausbekommt. Solche Programme können natürlich viel, viel mehr, aber es erspart einem einfach das händische Einfügen der bibliografischen Daten mit der kleinteiligen Interpunktion, Klammern und Formatierung. Die TAA hat noch bis Ende 2025 eine Lizenz für Citavi und die Bibliothek unterstützt mit Schulungen neben Citavi aber auch noch die Open-Source-Software Zotero. Es sind beides gute Programme. Citavi kann ein bisschen mehr. Der Vorteil an Zotero ist aber, wenn ihr die THA verlasst, bleibt euch das Projekt erhalten. Und mit Exmatrikulation oder auch mit Auslaufen der Lizenz für Citavi müsst ihr euch dann halt selber um eine Lizenz bemühen für Citavi. Und das ist halt mit Zotero nicht der Fall.
Thema Recherche klingt ja eigentlich schon total nach dem Thema für Hochschulbibliothek. Aber ich glaube, viele Studierende nutzen gar nicht so die Angebote, obwohl es so viele gibt. Wie kann die Hochschulbibliothek bei der Recherche dann hilfreich sein?
Ja, es ist leider so, dass viele gar nicht wissen, dass die Bibliothek auch noch aus was anderem als aus Büchern besteht. wir haben Moodle-Kurse mit Selbstlernmaterialien zum Thema Recherche und Zitieren, wo man auch ein Badge sich, ich sage es mal, verdienen kann. Da gibt es die Informationen dann im Moodle-Kurs. Wir haben Online-Seminare. Wir haben aber auch Kurse zur Literaturverwaltung, Citavi und Zotero und natürlich den How-to-Bachelor-Arbeit. Wir bieten aber auch Einzelberatungen zu jedem der Themen an. Man kann aber auch kommen und ein Allround-Paket sozusagen buchen und dann mit allen Fragestellungen kommen. Genau, die Voraussetzung ist, dass man sich zumindest die Kurse mal angeguckt hat und dann mit spezifischen Fragestellungen kommt. Also nur Einzelberatungen und dann sich vorher nicht informiert haben, ist jetzt halt eher nicht. Also, weil man kann einfach mit den Kursen schon ganz viel mitnehmen und wir beantworten in der Einzelberatung einfach sehr spezifische Themen, wenn man dann wirklich gar nicht weiterkommt. Genau. Mhm. Und die Einzelberatung ist dann so ungefähr eine Stunde. Gehen wir ganz gezielt auf Fragestellungen ein.
Wie könnte dann so eine persönliche Einzelberatung so konkret ausschauen?
Genau, also man muss vorher eben an den Schulungen teilgenommen haben, beim How-to-Bachelor-Arbeit mindestens die Schulung zur How-to-Bachelor-Arbeit und bei den für die Einzelberatung zur Recherche zitieren, Literaturverwaltung eben entsprechend die anderen Schulungen. Meistens bekomme ich dann eine E-Mail oder die Kolleginnen mit der Bitte um ein Beratungsgespräch und im Idealfall sind dann schon Terminvorschläge dabei. Meistens findet es in Präsenz statt. Falls es gar nicht anders geht, auch mal per Zoom. Und wichtig ist, dass eben die konkrete Fragestellung oder die konkreten Fragestellungen schon dabei sind. Einfach, dass wir uns auch ein bisschen darauf vorbereiten können, weil wir einfach thematisch nicht, wir können nicht das ganze Themenportfolio der Hochschule abbilden. Das geht einfach nicht. Wir sind auf unser spezielles Themengebiet geschult und nicht auf, ich könnte jetzt keine Fragen zur Informatik beantworten. Genau, ja. Und wenn der Beratungstermin dann stattfindet, der ist meistens bei uns in einem Beratungsraum in der Bibliothek und dann gehen wir eben alle Fragen durch. In den allermeisten Fällen handelt es sich tatsächlich um spezifische Recherchefragen oder Zitationsfragen, manchmal auch Citavi-Fragen oder Zotero-Fragen. Und dann zeigen wir eben spezielle, also bei Recherche dann, wie der Umgang dann mit den Datenbanken ist oder wie man dann nochmal gezielte Suchanfragen startet für spezielle Themen oder solche Geschichten. Und ja, meistens reicht es dann schon. Und genau, bei How-to-Bachelor-Arbeit war es dann meistens so, dass die Studierenden meistens schon recht weit sind mit ihrer Abschlussarbeit, zumindest schon am Schreiben. Und ihnen fehlt dann meistens noch Literatur, um Sachverhalte gut zu untermauern. Viele vergessen die Fachzeitschriften und suchen nur in Büchern. Und da ist der Hinweis auf die Datenbanken und E-Journals nochmal sehr wertvoll. Und im Regelfall dauert das Gespräch eben so eine Stunde. Aber ich lege mich da nicht fest, wenn es länger dauert, dann dauert es länger. Also ich nehme mir da auch gerne länger Zeit.
Heißt, da ist genug Zeit, um wirklich alle Fragen zu klären.
Auf jeden Fall.
Haben Sie da vielleicht irgend so eine positive Geschichte, wo Sie so ein Gespräch schon mal erlebt haben?
Das Schwierige ist immer, dass wir mit unserem Angebot kaum Rückmeldungen erhalten von Studierenden, ob das Angebot eben geholfen hat oder nicht. Die Evaluation im Moodle macht leider niemand. Und nach den Online-Seminaren sprechen wir eigentlich darüber mit niemandem mehr. Deshalb kann ich jetzt nur ein Beispiel nennen aus einer Einzelberatung. Und der betreffende Student aus dem Studiengang International Information Systems hatte nicht genügend Fachliteratur und kannte die relevanten Datenbanken auch noch nicht so gut. Also er kam wegen der Bachelorarbeit und die Einzelberatung hat ihm geholfen, sein Suchspektrum nochmal zu erweitern und noch Publikationen zu finden, die ihn für sein Schreiben weitergebracht haben. Und dann lief es plötzlich, also er war ganz begeistert, ah, genau, die Publikation hat mir noch gefehlt und ach, das ist ja voll toll. Und war dann ziemlich begeistert, er war sehr erleichtert und dankbar. Und wichtig wäre halt auch hier, dass die Einzelberatung nicht kurz vor Ende des Prozesses in Anspruch genommen wird, also nicht zwei Tage vor Abgabe, sondern eben frühzeitig, dass dann einfach noch Zeit für die Veränderung im Prozess bleibt und dass man das noch gut einarbeiten kann und dass man auch dann nochmal gucken kann, okay, habe ich jetzt wirklich noch die aktuellen Publikationen mit und ändert sich nochmal was an meinem Forschungsstand zum Beispiel oder, weil sonst ist es ja hinfällig sozusagen.
Heißt, deswegen auch freue ich mich ja, dass du heute hier bist, dass wir vielleicht auch über diesen Podcast euch frühzeitig erreichen, dass ihr auch über die Angebote Bescheid wisst und dann eben nicht erst zwei Tage vor Ende, wenn die Panik dann so groß ist, zu so einem Beratungsgespräch kommt, sondern vielleicht schon früher, wo man dann tatsächlich noch zusammen schauen kann, dass die ganze Abschlussarbeit läuft. Dann irgendwann ist ja dann auch der Punkt so erreicht, die Schreibphase neigt sich langsam dem Ende, die Literatur steht. Heißt, ja, so die Abschlussphase dann so kurz vor der Abgabe. Was sind da so die typischen Ängste von Studierenden?
Habe ich plagiiert? Das ist die größte Angst. Tatsächlich ist das bei den Studierenden der Fall, die absolut nicht plagiiert haben und die sich ihre Texte nicht von ChatGPT haben schreiben lassen. Das ist ganz witzig. Tatsächlich wünschen sich die Studierenden ein Tool für Plagiatsprüfungen. Tatsächlich haben wir ja jetzt keins mehr. Man kann aber davon ausgehen, dass die Professoren Plagiate genauso gut erkennen wie ein Plagiatscanner und die gängige Fachliteratur auch gut kennen.
Und was sind so die letzten Schritte, die man vor der Abgabe nochmal machen sollte, bevor man es dann final tatsächlich abgibt?
Also unbedingt Zeit einplanen, weil das Drucken und Binden auch nochmal Zeit Frist am besten nicht am letzten Tag erledigen. Die Öffnungszeiten der Sekretariate beachten und ganz wichtig auch Brückentage und Urlaubszeiten der THA beachten. Also gerade in den Sommermonaten oder eben über Weihnachten und Neujahr. Mein allerletzter wichtiger Tipp zu diesem Thema, trau dich abzugeben, nobody is perfect.
Das stimmt, das ist dann irgendwann muss dann eben auch der Punkt erreicht sein, wo man sich selber einfach auch zu sich selber stehen muss und auch stolz drauf sein muss, was man da eigentlich geschaffen hat. Ein Thema ist ja auch, dann vielleicht vor der Abgabe auch noch einzuplanen, sich Leute zu suchen, die Korrektur lesen nochmal. Wie gehe ich dann mit dem Feedback um von diesen Korrekturlesen und dem Feedback von Betreuern?
Also es ist so, steh zu dir selbst, wenn dir eine Korrektur nicht gefällt, dann ändere sie nicht. Also Korrektur lesen lassen ist wichtig, einfach, dass man auch nochmal Rechtschreibfehler, manchmal man hat das Ding jetzt so lange bearbeitet und gelesen, man wird schon irgendwann selber ganz dammisch und irgendwann kann man es auch nicht mehr lesen, man ist dann irgendwann echt dick. Und manchmal, man muss immer denken, die Korrekturleser sind nicht im Thema drinnen und die korrigieren vielleicht manchmal was, wo man denkt, nee, das passt jetzt nicht. Und man muss die Korrekturen nicht einarbeiten, sie sind ja auch nur eine Hilfe. Aber manchmal hat man wirklich so ein grammatikalisches Wirrwarr drin oder der Satz ist wirklich so konfus, dass das wirklich sich gruselig liest, dann kann man das schon mal machen. Aber wenn es halt einfach mal auch nicht passt, dann muss man das auch nicht ändern. Ich glaube, da braucht man eine gewisse Distanz dazu. Bei Feedback von Betreuern und Betreuerinnen sollte man das schon ernst nehmen. Aber wichtig ist, man sollte dieses Feedback einfach nicht zu persönlich nehmen. Es ist eine wissenschaftliche Arbeit, der macht auch nur seinen Job oder sie. Ja, eine gewisse Distanz und Neutralität muss man da, glaube ich, irgendwie walten lassen.
Und du meintest ja, du hast ja selber auch dieses Jahr erst deine Bachelorarbeit geschrieben. Was sind denn jetzt so abschließend so deine persönlichen Tipps aus deinen Erfahrungen?
Ich glaube, man kennt sich selbst am besten und weiß, was man braucht. Wer dazu tendiert zu prokrastinieren, sollte sich wirklich einen Zeitplan machen, der ihn daran erinnert, wann welche Meilensteine zu erledigen sind. Wer viel Selbstdisziplin hat, braucht es vielleicht eher nicht. Struktur ist richtig wichtig in den Arbeitsmaterialien, in der Lernumgebung, weil es einem unfassbar viel Zeit erspart, wenn man nicht ständig suchen muss. Alles, was man vorher weiß, muss man nicht noch zusätzlich lernen, wenn man eh schon Stress hat, also Handwerkszeug zurechtlegen, wenn man starten kann, wenn es losgeht. VIP-Status in der BIP beantragen. Man erhält 5 automatische Verlängerungen für Bacheloranden. Einfach eine E-Mail an uns schreiben. Das wäre noch ganz wichtig, genau. Puffer einplanen und sich auch mal Ruhezeiten gönnen, sonst dreht man echt irgendwann durch. Und sich immer vor Augen halten, wofür man sich eigentlich so plagt. Das hilft einem wirklich durchzuhalten.
Das stimmt. Und vor allem auch im Hinterkopf behalten. Es gibt auch eine Phase nach der Abgabe, wo man vielleicht dann einfach den Laptop auch mal zuklappt und von dem ganzen Thema Abstand gewinnt, mal runterfährt und wirklich sich zurücklehnt und verdient auch mal eine Ruhezeit gönnt. Ich glaube, wir haben so ganz schön die ganzen Punkte von, vor der Anmeldung, während der Schreibphase und dann der Abschlussphase besprochen. Vielleicht, was so die wichtigsten Punkte sind, was die ZuhörerInnen mitnehmen könnten.
Ja, ich habe ganze 4 Punkte. Ich halte es ganz kurz und knapp. Vorbereitung hilft viel, Zeitmanagement auch, glaube an dich selbst und es gibt ein Leben nach der Bachelorarbeit.
Das nie vergessen. Es gibt auch eine Zeit danach, auch wenn es kurz vor der Abgabe manchmal wirklich schwerfällt, daran zu denken. Aber wirklich dann auch, würde ich sagen, nach der Abgabe Laptop zu und sich nicht mehr damit beschäftigen. Ihr habt da wirklich viel Zeit und Kopf reingesteckt und die Arbeit wird gut sein. Und da wirklich abschalten und ein bisschen runterkommen.
Ja, und auch stolz auf sich sein. Das war eine klasse Leistung.
Wir haben ja schon gehört, okay, die Hochschulbibliothek kann da wirklich sehr viel unterstützen. Vielleicht, was sind da so die Kontaktinformationen?
Ja, also die Bibliothek ist eigentlich an der Hochschule immer die Institution, die eigentlich immer da ist. genau. Aber zu finden sind wir auf der Website via E-Mail, WhatsApp, Telefon. In Moodle sind wir auch mit spannenden Posts auf in Moodle. Und wir sind auch auf Instagram mit spannenden Posts zu finden. Genau. Einfach melden. Wir sind da.
Dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch, für die wertvollen Tipps und auch die ganzen Angebote, die du heute vorgestellt hast. Danke, dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass ihr mit euren Themen weiterhin viele Studierende erreicht und ihnen damit helft, das Leben hier in der TAA zu erleichtern und auch den Studienalltag zu bereichern.
Damit abschließend, nutzt wirklich die Angebote und Kurse der Hochschulbibliothek, schaut auf die Homepage und den Moodle-Kursen vorbei und meldet euch dort gern für Unterstützung. Zum Schluss danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.